Dorothy Vaughan war in ihrem Amerika in den Greyhound-Bus gestiegen und in einem anderen angekommen. Nicht weniger ängstlich, hoffnungsvoll und aufgeregt, als wäre sie eine Migrantin von fremden Ufern gewesen. Die Städte und Dörfer, die sich um den Hafen von Hampton Roads gruppierten, platzten vor Zuwanderern aus allen Nähten. Vom ländlichen Leben in der Region war angesichts der Flut der Neuankömmlinge nichts mehr zu spüren. Aus den Wäldern, den Fischgründen und dem Ackerland eines arkadischen Staates entwickelte sich allmählich eine machtvolle Militärhauptstadt, ein vibrierendes Zentrum. Zu Hunderten spannten Hafenarbeiter und Kranführer die Winden und luden Kisten mit Verpflegung und Munition in die Bäuche der Kriegsschiffe, die an den Docks anlegten. Reihenweise fuhren Geländewagen auf die Schiffe, Soldaten trieben Herden von Maultieren die Gangways hinauf. Alliierte Truppen trafen im 8 Kilometer höher an der Militärfernstraße gelegenen Camp Patrick Henry ein und wurden dann mit dem Zug zum Pier gebracht. Ein großer Teil der Arbeit in der boomenden Stadt wurde von Frauen verrichtet. Der Anblick Overalls tragender Frauen an den Tankstellen der Gegend wurde so alltäglich, dass niemand mehr den Kopf nach ihnen drehte. Da die Männer an der Front waren, sprangen weibliche Arbeitskräfte in die Bresche und die lokale Wirtschaft begann für einen außerordentlich langen Zeitraum weibliche Beschäftigte einzustellen und zu halten. Das Kriegsministerium engagierte Frauen als Mannequins, die in den Schaufenstern des Kaufhauses Smith & Welton in Norfolk standen, um andere Frauen dazu zu bringen, sich um Kriegsjobs zu bewerben. Zwischen 1940 und 1942 wuchs die Zivilbevölkerung der Region explosionsartig von 393.000 auf 576.000 Menschen. Die Verzehnfachung des Militärpersonals von 15.000 auf 150.000 nicht mit eingerechnet. Die Wasserversorgung, Elektrizitätswerke, Schulen und Krankenhäuser mühten sich, mit der wachsenden Population mitzuhalten. Tag ein, Tag aus standen Neuankömmlinge in Dreierreihen vor den Hotels. Vermieter verdoppelten ihre Preise und hatten dennoch Wartelisten. Nichts aber zeugte so sehr vom Ausmaß der wirtschaftlichen Effekte des Krieges auf die Region von Hampton Roads wie das von der Regierung geförderte Wohnbauprogramm im East End von Newport News, das die Wohnungsnot der Kriegsarbeiter lindern sollte. Die Neubürger standen Schlange, um eines der demontierbaren Fertighäuser zu mieten, von denen 1200 für Schwarze in Newsom Park errichtet wurden und 4000 im baulich identischen Copeland Park für Weiße. Dorothy Vaughan kam an einem Donnerstag in Newport News an und begann ihre Arbeit am Langley Memorial Aeronautical Laboratory am darauffolgenden Montag. Die Personalabteilung führte eine Kartei mit freien Wohnungen für neue Angestellte, sorgfältig nach Rassen getrennt, um angemessene Kontakte zu ermöglichen und Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Für $5 in der Woche ergatterte Dorothy einen Schlafplatz, 2 Mahlzeiten am Tag und die freundliche Aufmerksamkeit von Frederick und Annie Lucy, einem schwarzen Paar in den 60ern. Die Lucys besaßen ein Lebensmittelgeschäft und nahmen in ihrem geräumigen Haus an der Peripherie des Newsom Park Bauprojekts Pensionsgäste auf. Weit weg von ihrem Mann und ihren Kindern, mit einem Lebensraum, der von einem großzügigen Haus auf ein einziges Zimmer geschrumpft war, in dem ein Koffer als Kleiderschrank diente, war Dorothys tägliches Leben auf das Elementarste beschränkt. Busse und Straßenbahnen zirkulierten von morgens bis in die Nacht durch die Stadt. Nirgendwo zeigten sich die Strapazen des Krieges deutlicher als in den überfüllten Bussen, wo Fremde dicht gedrängt aneinander stießen. Weiße bestiegen und verließen den Bus durch die vordere Tür und saßen vorn in der weißen Abteilung. Schwarze waren gehalten, durch die hintere Tür ein- und auszusteigen und sich im Heck des Busses hinter der Trennlinie einen Platz zu suchen. Sie hatten überdies ihren Sitz weißen Fahrgästen freizumachen, wenn deren Bereich besetzt war. Überfüllte Busse, eine 6-Tage-Arbeitswoche, permanenter Lärm und Bauarbeiten Mangel an Zucker, Kaffee, Butter und Fleisch, langes Anstehen überall, von der Imbisstheke bis zur Tankstelle. Die alltäglichen Beschwernisse in den boomenden Städten des ganzen Landes brachten die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen den Rassen an die Grenze der Belastbarkeit. Bislang war Hampton Roads von den Unruhen verschont geblieben, die Detroit, Mobile und Los Angeles heimsuchten, wo die Spannungen zwischen Weißen und Schwarzen in gewaltsamen Auseinandersetzungen eskaliert waren. Jetzt, durch den Krieg und die damit einhergehende Rhetorik, sah sich die schwarze Gemeinschaft mehr denn je aufgerufen, die längst überfällige Anerkennung einzufordern, die das Land ihr schuldete. Wie ihre weißen Landsleute waren die Schwarzen entsetzt über das schreckliche Geschehen in Deutschland. Wie konnten die amerikanischen Schwarzen auf das Morden in Europa schauen, ohne Parallelen zu ihrem eigenen 40-jährigen Kampf gegen Zurücksetzung, Entrechtung, Sklaverei und Gewalt zu ziehen? Mit der Anordnung 8802 und der Einsetzung des Ausschusses für gleichberechtigte Beschäftigung keimte Optimismus auf. Wenn die Tür zu besseren Chancen sich endlich öffnete, so die Hoffnung der schwarzen Gemeinschaft, würde sie sich nie wieder schließen. Doch das System, das die schwarze Bevölkerung weiterhin am unteren Ende der amerikanischen Gesellschaft sehen wollte, war so tief in der Geschichte der Nation verwurzelt, dass es immun gegen die Gleichheitsideale des Landes war. Restaurants weigerten sich, Dorothy Vaughan zu bedienen, hatten aber kein Problem damit, Deutsche aus dem Kriegsgefangenenlager zu bewirten, die in einem Gefängnisbau unter der Brücke des James River in Newport News untergebracht waren. Der Widerspruch zerriss die Schwarzen. Die streitbarsten Mitglieder der schwarzen Gemeinschaft lehnten es ab, den Widerspruch hinzunehmen und verglichen die ausländischen Rassisten, die Amerika bekämpfte, mit denen im eigenen Land, die geduldet wurden. Wofür kämpfen wir? Fragten sie sich selbst und einander. Die Frage bestimmte die Schlagzeilen des Pittsburgh Courier, des Norfolk Journal and Guide, der Baltimore Afro-American, des Chicago Defender und aller anderen schwarzen Zeitungen im Land. Aus der Kluft des stets präsenten schwarzen Doppelbewusstseins entsprang die Idee des Doppelsiegs, wie sie James Thompson in seinem Brief an den Pittsburgh Courier zum Ausdruck brachte. Lasst uns farbige Amerikaner das doppelte Victory-Zeichen für den Doppelsieg verwenden. Das erste V für den Sieg über unsere äußeren Feinde, das zweite für den Sieg über die im Inneren. Denn all jene, die an den hässlichen Vorurteilen festhalten, haben es mit Sicherheit genauso auf die Zerstörung unserer demokratischen Regierungsform abgesehen wie die Achsenmächte. Am 1. Dezembertag des Jahres 1943, als die Staatenführer Amerikas, Großbritanniens und Russlands zu einer Konferenz in Teheran zusammentrafen, bei der sie eine Invasion in Frankreich im Sommer 1944 planten, eine Operation, die als D-Day in die Geschichte eingehen sollte, trat Dorothy Vaughan im städtischen Schnellbus hinter die Trennlinie für Farbige und fuhr zu ihrem ersten Arbeitstag im Langley Memorial Aeronautical Laboratory.